Que onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 618. Ich bin Lola und begrüße euch im Namen der gesamten Onda Info Redaktion. Zuerst einmal bringen wir euch auf den aktuellen Stand, was wichtig war diese Woche in Lateinamerika.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
El Salvador. Am 18. Mai wurde die Menschenrechtsverteidigerin Ruth Lopez verhaftet. Laut der salvadorianischen Generalstaatsanwaltschaft soll sie wegen der Veruntreuung von Geldern angeklagt werden. Nach der Verhaftung von Lopez haben sich verschiedene Organisationen zusammengeschlossen, um die sofortige Freilassung der Anwältin zu fordern. Sie sind der Meinung, dass die Bukele-Regierung weder für Gerechtigkeit eintritt noch gegen Korruption kämpft. Stattdessen würden Personen politisch verfolgt und verhaftet, die Menschenrechtsverletzungen und die Korruption der derzeitigen Regierung anprangern. In den letzten Monaten kam es zunehmend zu Durchsuchungen von Wohnungen von JournalistInnen und Büros von Organisationen der Zivilgesellschaft. Argentinien. Am 18. Mai fanden in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires Wahlen statt. Dabei wurde die Hälfte der Sitze des Parlaments von Buenos Aires neu besetzt. Aus Sicht der Regierungspartei La Libertad Avanza des extrem rechten Präsidenten Javier Milei war das Wahlergebnis ein voller Erfolg. Sie erhielt die meisten Stimmen, brachte 11 neue Abgeordnete ins Parlament und ließ sowohl die peronistische als auch die neoliberale Opposition abgeschlagen hinter sich. Bemerkenswert war allerdings die geringe Wahlbeteiligung mit nur 53% statt 75%. Gleichzeitig gewann der peronistische Kandidat in 8 von 10 Bezirken, in denen Milei bei den Präsidentschaftswahlen Ende 2023 noch gewonnen hatte. Während sich die Regierung durch den Wahlausgang bestätigt sieht, erkennen einige AnalystInnen eine beginnende Ermüdung der Bevölkerung durch den aggressiven Wahlkampfstil. Brasilien. Am 23. Mai 2025 starb der vielfach ausgezeichnete brasilianische Fotograf Sebastião Salgado im Alter von 81 Jahren in Paris. Mit seinen Fotografien unterstützte er unter anderem den Kampf der brasilianischen LandarbeiterInnen für ihre Würde. Sebastião war sehr viel mehr als einer der größten Fotografen unserer Zeit. Mit seiner Lebensgefährtin Lilia Wanick hat er Hoffnung dort gesät, wo es Verwüstung gegeben hat, heißt es in einer Würdigung des Instituto Terra, das er gemeinsam mit Lilia Wanick gegründet hatte. Die brasilianische Landlosenbewegung MST bezeichnete Salgados Tod als einen unermesslichen Verlust für die Kunst, für die Menschenrechte und für alle, die an das Bild als ein Instrument gesellschaftlicher Veränderung glauben. Peru, Deutschland. Bei der spektakulären Klage des peruanischen Landwirts und Bergführers Saul Luciano Liuya gegen den deutschen Energiekonzern RWE ist nach 10 Jahren ein Urteil ergangen. Liuya hatte RWE beschuldigt, besonders viele Treibhausgase zu verursachen und so zur Beschleunigung des Klimawandels beizutragen. Dies habe zum Abschmelzen eines Gletschers in der Nähe seines Wohnortes in Huaraz geführt. Dadurch sei seine Gemeinde durch mögliche Überschwemmungen bedroht. Das Oberlandesgericht Hamm hat die Klage am 28. Mai zwar abgewiesen. Trotzdem erkennt es an, dass Energieunternehmen eine globale Verantwortung haben, die in direktem Zusammenhang mit ihren CO2-Emissionen steht. Aufgrund derer könnten sie verpflichtet werden, Kosten proportional zu ihren Emissionen zu übernehmen. Trotz der abgewiesenen Klage wurde also ein Präzedenzfall für Klimagerechtigkeit geschaffen, der in ähnlichen Fällen helfen könnte. Brasilien. Am 1. Juni sind tausende BrasilianerInnen auf die Straße gegangen, um gegen ein geplantes Gesetz zu protestieren, das die Vergabe von Umweltlizenzen erleichtert und dadurch geschützte Gebiete gefährdet. Der Gesetzentwurf ist zuvor vom Senat gebilligt worden. Die DemonstrantInnen riefen in 12 brasilianischen Bundesstaaten dazu auf, den von ihnen sogenannten Gesetzentwurf zur Umweltzerstörung auf Eis zu legen. Das umstrittene Projekt muss nun noch vom Abgeordnetenhaus bestätigt sowie von Präsident Lula da Silva verabschiedet werden.
Weitere Nachrichten findet ihr wie immer bei npla.de/pronal.
In Deutschland diskutiert der Bundestag über das Lieferkettengesetz. Die Bundesregierung unter CDU-Kanzler Friedrich Merz will das Gesetz, das erst im Januar 2023 in Kraft getreten ist, wieder abschaffen. Als Grund nennt die Regierung den bürokratischen Aufwand, den das Gesetz wohl verursacht. Um nochmal genau zu verstehen, warum das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz überhaupt erst eingeführt wurde, hat mein Kollege Markus Plate mit der Sozialarbeiterin und Menschenrechtsexpertin Dominique Eckstein gesprochen, die Seminare zum Lieferkettengesetz leitet.
Das Lieferkettengesetz ist ja seit einiger Zeit auch in der breiteren deutschen Öffentlichkeit ein Begriff. Kannst du noch mal kurz erklären, was ist das Lieferkettengesetz und warum ist das so wichtig?
Das Lieferkettengesetz nennt sich eigentlich Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das seit Januar 2023 gültig ist und erstmals eine rechtliche Verpflichtung für Unternehmen ist, weltweit für Menschenrechte zu sorgen in den Bereichen, die sie betreffen. Das heißt nicht nur ihr eigener Geschäftsbereich, sondern eben halt auch die Zulieferer und die Rohstoffproduktion, die für die Produkte, die sie produzieren, relevant sind. Es ist wichtig, das Lieferkettengesetz, weil es bisher keine Regulierung für Unternehmen gibt, für ihr Handeln außerhalb von Deutschland. Bisher war immer nur das, was innerhalb eines Staates passiert, durch den Staat reguliert. Das heißt, für das Handeln deutscher Unternehmen in Deutschland ist der deutsche Staat quasi verantwortlich. Wenn Unternehmen im Ausland handeln, wären andere Regierungen, andere Staaten dafür verantwortlich. Und die kommen oft diesen Pflichten nicht nach, manchmal, weil sie es nicht können, manchmal, weil sie es nicht wollen. Manchmal, weil es auch gar keine Regulierung gibt im Ausland für Umweltfragen oder Menschenrechte nicht reguliert sind oder eben halt nicht überprüft werden. Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, mit dem deutschen Gesetz die Unternehmen in Deutschland auch zur Verantwortung zu ziehen.
Und jetzt haben CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass das deutsche Lieferkettengesetz abgeschafft wird. Stattdessen soll die EU-Richtlinie umgesetzt werden. Wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen den beiden?
Die EU-Richtlinie ist ja so weit verabschiedet, dass sie Pflicht werden soll in europäischen Staaten ab 2027. Das wurde jetzt vor kurzem verlängert auf 2028. Die Verhandlungen laufen noch. Und das EU-Lieferkettengesetz verpflichtet alle Staaten dafür, in ihren Ländern das in nationales Recht umzuwandeln. Das heißt, alle europäischen Unternehmen müssen sich im Ausland für Menschenrechte und Umweltstandards verantwortlich zeigen und diese schützen und wahren. Das EU-Lieferkettengesetz war im ersten Entwurf wesentlich umfangreicher als das deutsche. Es hat vor allen Dingen mehr Menschenrechte abgedeckt und auch mehr Umweltrechte. Das Thema Biodiversität war enthalten. Wichtiger Unterschied war auch, dass das EU-Lieferkettengesetz Wiedergutmachung für Betroffene beinhaltet hat, was im deutschen Lieferkettengesetz so erstmal nicht vorgesehen ist. Das Thema Klima wurde auch berücksichtigt und es war im ersten Entwurf auch für kleinere Unternehmen gültig, was jetzt in der aktuellen Phase und auch auf Druck der FDP natürlich, bevor überhaupt der erste Entwurf verabschiedet wurde, verwässert wurde. Und dieser Verwässerungsprozess geht aktuell weiter und es gibt noch keine Endfassung.
Dass das Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll, ist eine großartige Nachricht, sagt Rainer Dulger, der Chef des Arbeitgeberverbandes BDA. Warum finden die Arbeitgeber oder die Industrie das Lieferkettengesetz so unmöglich?
Die Arbeitgebervereine und auch viele Politiker nennen das Lieferkettengesetz in der Öffentlichkeit oft ein Bürokratiemonster, was sehr viel Aufwand für die Unternehmen bedeutet, weil sie eben halt gewisse Sachen umsetzen müssen, Risikoanalysen durchführen müssen in ihren Lieferketten, Jahresberichte darüber schreiben müssen, wie sie ihre Sorgfaltspflicht umsetzen. Und das stellen sie da als einen riesigen bürokratischen Aufwand. Dieser Aufwand ist tatsächlich gar nicht so groß. Und was dahinter steht, ist natürlich, wenn man in Lieferketten genauer reinguckt, fallen Dinge auf, die so nicht gehen, die geändert werden müssen und wo Unternehmen auf diese Weise nicht weiter produzieren können und eventuell das dann mit höheren Kosten für die Unternehmen verbunden ist, was wahrscheinlich der Grund ist, weshalb sie sich dagegen wehren.
Wie konkret kann denn jetzt eine Person oder eine NGO in Mexiko dieses Lieferkettengesetz nutzen, um Rechte durchzusetzen? Müssen sie sich dann eine Anwaltskanzlei in Deutschland suchen? Können die das von hier aus machen?
Nee, genau. Da hast du gleich schon ganz viel genannt, womit die Leute hier halt erstmal klarkommen müssen. Zum einen ist das Gesetz leider nicht juristisch gesehen. Also es gibt keine zivilrechtliche Klagemöglichkeit, so nennt sich das. Es ist einfach nur ein administrativer Akt. Das heißt, es gibt eine Behörde in Deutschland, das BAFA, das Beschwerden entgegennimmt. Die haben ein Formular dafür veröffentlicht auf ihrer Webseite. Wenn man erstmal die deutsche Teil geschafft hat und zu diesem Formular gelangt ist, bekommt man das in verschiedenen Sprachen. Und dann ist es ein Formular, wo Betroffene eben halt selbst als Betroffene, als Individuen, als Kollektive oder auch sich vertreten lassen können von einer NGO aus Deutschland, aus Mexiko eine Beschwerde einreichen können, wo sie darstellen und dokumentieren, welche Rechte in ihrem Fall betroffen sind, durch welches deutsche Unternehmen und das halt genau zu dokumentieren. Darum geht es in dieser Beschwerde und das wird dann von der Behörde bearbeitet.
Das heißt, wir müssen dann also nicht nur deutsche Unternehmen im Blick haben, sondern auch das, was die staatliche Stelle in Deutschland damit macht und da nachverfolgen und Druck ausüben, dass da überhaupt was passiert.
Ja, also die hat eine Handlungspflicht, die Behörde. Aber was du sagst, ne? Also das Schwerste ist für viele vor Ort zu wissen, ist ein deutsches Unternehmen überhaupt Teil dieser Lieferkette? Es geht ja oft nicht um Menschenrechtsverletzungen in den deutschen Unternehmen. Wir haben hier zum Beispiel viele deutsche Autohersteller und oft sind die Menschenrechtsverletzungen nicht direkt in diesen Unternehmen, sondern eben halt in ihren Lieferketten. Und rauszufinden, welche Mine jetzt an ein deutsches Unternehmen liefert oder welcher Kabelhersteller Kabel für das Autoradio herstellt, das zu wissen, ist halt so schwer, weil das Lieferkettengesetz nicht vorsieht, dass die Lieferkette transparent gemacht wird. Und das ist eben halt ein großes Manko an dieser ganzen Sache, weil man nicht weiß, wer ist jetzt betroffen und wer nicht. Und welche Möglichkeiten haben Betroffene vor Ort, das rauszubekommen, wo die Rohstoffe, die sie eventuell abbauen oder die Kleinteile, die sie herstellen, dann letztendlich landen.
Du hast ja in deinen Workshops wahrscheinlich nicht nur irgendwie Fragen, was ist das überhaupt, sondern wahrscheinlich auch Frustrationen mit Bedingungen, dass Unternehmen des globalen Nordens in Ländern des globalen Südens billig produzieren und damit irgendwie eine Menge Probleme um Umweltkatastrophen, Gesundheitsprobleme, miserable Arbeitsbedingungen, Ausbeutung irgendwie betreiben. Wie ist da so die Rückspiegelung, wenn du mit den Leuten hier, mit NGOs oder Betroffenen zusammenarbeitest?
Da gibt es viele Menschen aus den Workshops, wundern sich zuerst, dass das Gesetz gar nicht vorsieht, dass sie entschädigt werden, wenn sie Schaden erleiden. Das, was das Gesetz vorsieht, sind Strafzahlungen. Die bleiben allerdings in Deutschland bei der Behörde. Die sind nicht dafür gedacht, dass vor Ort eine Situation oder Menschen entschädigt werden. Das ist ein Punkt, was für Betroffene erstmal nicht verständlich ist. Und der andere ist natürlich, dass viele Angst haben vor Repressalien. Das heißt, sie können die Beschwerde anonym führen. Trotzdem gibt es sehr viel Bedenken dabei, ne? Es gibt wenig Erfahrungen in Mexiko auch, dass solche Mechanismen dazu geführt haben, dass sich wirklich eine Situation verbessert. Und das ist eine Hürde, weshalb viele sagen, ich würde gar keine Beschwerde einreichen, zumal ich auch gar keinen direkten Nutzen davon habe. Und diese Visualisierung, dass es um eine Verbesserung auf lange Sicht geht von den Bedingungen, ist halt schwer greifbar.
Ja, das heißt also irgendwie, wir haben ein Gesetz, was noch an vielen, vielen Stellen mehr als verbesserungswürdig ist, was aber gerade eher dabei ist, irgendwie abgewickelt zu werden von der Politik in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Welche Perspektive siehst du da jetzt weiterhin, um für einen faireren, gerechteren Welthandel zu sorgen?
Um ein Gesetz gut wirksam zu machen und eben halt auch an die Bedürfnisse von Betroffenen anzupassen, wäre es als allererstes super wichtig, dass Betroffene involviert werden in den Prozess. Dass nicht ein Gesetz von oben herab, wie wir es aus der Geschichte kennen, der Norden entscheidet über den Süden, entschieden wird für die Menschen hier vor Ort, was für sie richtig oder gut oder notwendig wäre. Das wäre, glaube ich, das Grundlegendste, was gemacht werden müsste bei der Neuformulierung des Gesetzes.
Und wir sprachen mit Dominique Eckstein, Sozialarbeiterin und Expertin für Menschenrechte, Globalisierung und Demokratie, zum deutschen Lieferkettengesetz.
Und die aktuelle Bundesregierung unter Friedrich Merz will dieses Gesetz jetzt wieder abschaffen. Die Unionsparteien sagen, das Gesetz würde zu einem zu hohen bürokratischen Aufwand führen und zu hohe Kosten verursachen. Die SPD, die Koalitionspartnerin, sieht das anders und will das Lieferkettengesetz behalten. Die SPD sagt, das Gesetz sei wichtig für Arbeitsstandards, Menschenrechte und Umweltschutz. Gleichzeitig gibt es seit einem Jahr auch eine EU-Richtlinie für Lieferketten. In den nächsten 2 Jahren, also bis 2027, muss diese Richtlinie auch in deutsches Recht umgesetzt werden. Eventuell müsste also, wenn das aktuelle deutsche Lieferkettengesetz abgeschafft wird, ein neues wieder eingeführt werden, damit Deutschland sich an die EU-Regeln hält. Bundeskanzler Friedrich Merz will also auch diese EU-Richtlinie aufheben. Da gibt es aber natürlich auch Widerstand. Auch aus der Wirtschaft kommen unterschiedliche Reaktionen. Dass die Union das Gesetz abschaffen will, begründet sie ja vor allem mit den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ob das Lieferkettengesetz wirklich so konkrete negative Auswirkungen hat, ist aber auch umstritten. Manche Unternehmen berichten zwar von zu viel Bürokratie durch das Lieferkettengesetz. Eine aktuelle Umfrage von YouGov für das Jarow-Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung zeigt aber, viele Unternehmen sehen in dem Gesetz auch einen Vorteil. Jedes zweite befragte Unternehmen sogar. Viel größere Probleme sind laut den befragten Unternehmen die Energiepreise, die fehlende Digitalisierung und der Fachkräftemangel. Im Bundestag wird also weiter debattiert, die Koalition ist sich nicht einig, die Opposition auch nicht. Man kann also nur abwarten. Und weil Lieferketten manchmal nach fernen bürokratischen, ganz theoretischen Konzepten klingen, die ziemlich weit weg sind, haben wir noch einen Tipp für euch. Wie fairer Handel funktioniert, kann man auch in Berlin erfahren, zum Beispiel bei einem Spaziergang durch Friedrichshain.
Schokolade, Kaffee und Kautschuk sind nur einige der Produkte, die zu unserem täglichen Leben einfach dazugehören. Aber wie kommen diese Waren zu uns? Wer baut die Rohstoffe dafür an und ab? Und unter welchen Bedingungen geschieht das? In diesem Audiowalk zum Thema Lieferketten laden wir euch ein, durch den Südkiez von Friedrichshain zu spazieren.
Der Spaziergang beginnt am Frankfurter Tor und endet am Ostkreuz. Die erste Station ist in der Mainzer Straße.
Hier in der grundsanierten Mainzer Straße wurde im Jahr 2010 Good Mood Food gegründet, von Tobi. Seine Idee? Den Menschen gesunde und vitale Lebensmittel näher bringen, getreu dem Motto: Mit unserem Konsum beeinflussen wir die Welt. Das Projekt begann in einem Büro in der Hausnummer 16. Seit ein paar Jahren kann man die Produkte von Good Mood Food nur noch online kaufen.
Ich bin Tobias von Good Mood Food. Ich bin der vor 14 Jahren mal als erster alleine angefangen hat mit der Idee. Als Einzelunternehmung, wir sind mittlerweile in der GmbH und ein Team von 10, 12 Personen. Unsere Kakaoprodukte sind Rohkakaoprodukte, heißt, die Kakaofrucht wird geerntet, sie wird geöffnet, sie wird fermentiert und danach getrocknet und danach geht es aber ohne Röstung in die Weiterverarbeitung. Zu Kakaonips, Kakaopulver, Kakaobutter, Kakaomasse oder auch dann eben Schokolade.
Tobi erklärt uns seine Arbeit in der Mainzer Straße, bevor es auf unserem Spaziergang weitergeht in die Gärtnerstraße, nur ein paar Minuten Fußweg entfernt.
Widder ist ein Concept Store für Fashion und Accessoires. Alles mit dem Selbstverständnis slow, öko und fair. Und hier verkauft auch Decolores, ein Familienbetrieb aus Brandenburg an der Havel, seine Produkte aus 100% Alpaka-Wolle.
Wo habe ich das erste Mal einen Alpaka getroffen? Das war im Rahmen von meinem Studium. Da sind wir in den nicht touristischen Teil vom Colca Canyon gereist in Peru und haben eine Comunidad besucht. Und da standen diese tollen Tiere und die Menschen, die diese Tiere absolut vergötterten.
Jan Lütje hat Decolores gegründet. Er erzählt, was es für einen Unterschied macht, wenn man weiß, wo die eigenen Produkte herkommen. Diese kleinen Geschäfte in Friedrichshain wissen genau, wo ihre Produkte herkommen. Sie leben also die Idee der fairen Lieferkette. Beim Spaziergang durch Friedrichshain kommen wir auch an einer Kaffeerösterei vorbei. Dort wird erzählt, wie der Kaffee nach Deutschland kommt und welche Herausforderungen dabei auch mit auftreten können. Es gibt wirklich viele Produkte, die wir täglich nutzen, aber die einen ganz schön weiten Weg hinter sich bringen müssen, um zu uns zu kommen. Wie Kaffee, Schokolade, Kaugummi oder auch Schuhe. Über all diese Produkte könnt ihr mehr erfahren bei unserem Spaziergang durch Friedrichshain. Aber auch andere allgemeinere Fragen sollen nicht offen bleiben.
Was hat es mit den Fairtrade-Siegeln auf sich? Was sind die Grenzen von fairem Handel? Wer kann sich bewussten Konsum überhaupt leisten? Eine kleine Internetrecherche kann euch sicher unterschiedliche Antworten liefern. Auch in der Nachbarschaft gehen die Meinungen schnell auseinander. Allein schon bei der Frage der Siegel.
Ich glaube, dass wir Deutschen so unglaublich viel Wert auf Dokumente und Siegel legen und auf Zertifikate. Wenn da sich schlaue Menschen oder Institutionen mit beschäftigt haben und wenn es da was gibt, dann muss es ja gut sein.
Viele unserer Produkte haben ja Fairtrade-Siegel auch, wobei natürlich auch manchmal ist natürlich das Problem, ich glaube jetzt bei, weiß nicht, ob es bei uns irgendein Produkt trifft, aber diese Zertifikate kosten ja auch Geld und klar, wenn es halt sehr kleine Marken sind und wenn die neu anfangen, oft können die sich halt diese Zertifikate auch noch gar nicht leisten und dann weißt du zwar irgendwie, okay, es ist an sich Fairtrade oder Bio, aber das Siegel kostet gerade einfach noch zu viel.
Es ist natürlich einfacher für einen größeren Betrieb $5,000 für eine GOTS-Zertifizierung auszugeben als für einen kleinen Alpaka-Bauer natürlich.
Natürlich sind die Zertifikate cool und das ist auch alles wichtig, aber es ist halt auch einfach leider viel Greenwashing geworden. Und weil du als Farmer musst viel Geld in die Hand nehmen, um biozertifiziert zu werden, wir als Rösterei müssen viel Geld in die Hand nehmen, um biozertifiziert zu werden. Und dann reicht es schon, wenn im Ursprungsland der Nachbar auf einmal sagt, weißt du was, riechst du Glyphosat und dann kommt eine Scheißwindböe und dann ist deine Biozertifizierung weg.
Sich im Einzelnen immer wieder ganz genau angucken, um was geht es denn. Ne? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein GOTS-Siegel angucke auf dem Textilmarkt, dann schiebt so etwas durchaus Entwicklungen an, die ohne diese Auflagen gar nicht möglich gewesen wären. Ne? Also wenn ich vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren gefragt hätte nach ökologischer Baumwolle, dann ständen wir immer noch dort, wenn es nicht irgendwo diese Nachfrage mit so einem Siegel gegeben hätte. Das ist schon gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, es limitiert wieder ganz viele.
Wenn mich jetzt jemand fragt, ist unser Kaffee kinderarbeitsfrei, kann ich halt sagen, ja, kommt drauf an. In Nicaragua war es zum Beispiel einfach so, wo man gesagt hat, so ey, jetzt nimm mal deine deutsche Sicht ein bisschen raus. Hier sind Schulferien. Und hier ist es halt einfach so, hier wirst du teilweise mit 13, 14 verheiratet. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass du als junges Mädchen eine super lange Zeit hast, ein junges Mädchen zu bleiben. Und dann ist es teilweise einfach schöner zu wissen, meine Tochter ist mit mir auf der Kaffeeplantage, pflückt Kaffeekirschen, anstatt irgendwo gerade unbeaufsichtigt zu sein. Und das sind dann halt alles Dinge, wo man halt sagt, ja, aber ist das jetzt Kinderarbeit oder ist das halt einfach, weil die Eltern noch auf ihre Kinder aufpassen? Und dann können sie halt auch in dem Moment Kaffee mitpflücken.
Im Alpaka-Bereich ist es zum Beispiel so, Alpaka ist zurzeit nicht zertifizierbar. Liegt daran, dass die Besitzverhältnisse in den Anden nicht eindeutig geklärt sind und dass sich niemand bis jetzt herangetraut hat, das anzugehen, dieses Thema. Und weil die Besitzverhältnisse nicht geklärt sind, kann der Grund nicht zertifiziert werden. Und weil der Grund nicht zertifiziert werden kann, ist die gesamte Lieferkette nicht zertifizierbar. So muss man Kunden hier erzählen, weil sie fragen, warum ist denn Alpaka nicht zertifiziert? In vielerlei Hinsicht denke ich, gibt es ganz, ganz viele Siegel, die durchaus Sinn machen und die auch Entwicklungen anstoßen. Und das ist jetzt meine lateinamerikanische Sicht auf Siegel. Ganz oft ist es auch irgendwo zum Teil ein Ausschlusskriterium.
Und so lernt man nicht nur den Südkiez von Friedrichshain kennen, sondern lernt auch einiges über fairen Handel und Lieferketten. Für den Audio-Walk braucht ihr ungefähr eine Stunde und alle Audios findet ihr auf npla.de. Nach der Schule gehen nicht nur viele Deutsche für einen Auslandsaufenthalt nach Lateinamerika, auch viele Latinos und Latinas kommen nach Deutschland, für ein Au-pair zum Beispiel. Unsere spanischsprachige Redaktion Radio Matraca hat sich das Au-pair-System mal genauer angeschaut.
Radio Matraca desde Berlin.
Radio Matraca desde Berlín.
Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Heute richten wir den Fokus auf das Au-pair-System in Deutschland. Für Au-pair-Aufenthalte gibt es ein Visum, das gemäß 19c Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes geregelt ist. Vorgestellt als kultureller Austausch für junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren, erlaubt es das Programm, ein Jahr lang in Familien Kinder zu betreuen und einfache Hausarbeiten bis zu 30 Stunden pro Woche zu übernehmen. Dafür gibt es 280 Euro im Monat, inklusive Unterkunft und Verpflegung. Fairer Austausch oder Ausbeutung getarnt als kulturelle Erfahrung. Melis und Camilo aus Berlin erzählen uns, warum sie sich für dieses Visum entschieden haben.
Eigentlich wollte ich nach meinem Studium eine Möglichkeit finden, aus Mexiko auszuwandern. Ich wollte mich beruflich im Ausland weiterentwickeln. Au-pair zu werden war der einfachste Weg, um hierher zu kommen und die Kultur kennenzulernen. Ich wollte herausfinden, ob mir das Land gefällt, um mich dauerhaft niederzulassen.
Was mich motivierte, als Au-pair nach Deutschland zu kommen, war die Möglichkeit, ein Jahr lang in einer deutschen Familie zu leben, täglich die Sprache zu sprechen und in einem kulturellen Umfeld zu leben, das die Integration in die deutsche Kultur erleichtert.
Eine grundlegende Voraussetzung für das Au-pair-Visum in Deutschland ist ein unterschriebener Vertrag mit der Gastfamilie. Darin werden Aufgaben, Arbeitszeiten und Bedingungen des Zusammenlebens festgelegt. In der Praxis ist das Zusammenleben jedoch nicht immer einfach. Kulturelle Unterschiede und klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, Überschreitung der 30-Stunden-Woche und weitere Aspekte können die Erfahrung erschweren.
Ich arbeitete Vollzeit, fast 7 bis 8 Stunden täglich. Die Erfahrung mit der Familie war gut. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen und mir eine kleine Wohnung überlassen. Natürlich gab es schwierige Tage. Man lebt schließlich mit einer fremden Familie und betreut kleine Kinder.
Ich muss sagen, meine Erfahrung war ziemlich turbulent und ambivalent, da ich in diesem Jahr in 4 Familien gearbeitet habe. Mit der ersten und dritten Familie lief es wirklich schlecht. Sie suchten im Grunde eine Haushaltshilfe. Es gab keine wirkliche Beziehung, kaum Interesse von ihrer Seite. Die Beziehungen waren ziemlich feindselig, deshalb verließ ich diese Familien. Die zweite und vierte Familie waren die besten Erfahrungen. Mit ihnen habe ich eine stärkere Bindung und das Verhältnis zu den Kindern war sehr gut.
Laut Arbeitsamt sollten Au-pairs zusätzliche Leistungen wie bezahlte Deutschkurse oder eine Kostenbeteiligung für den Nahverkehr erhalten. Doch mangels Kontrolle hängen solche Leistungen oft vom guten Willen der Gastfamilie ab, was zu einer widersprüchlichen Umsetzung führt.
Ich habe viele Geschichten gehört, in denen Familien nicht gut waren. Ich denke, es ist Glückssache und wichtig, sich gut zu informieren. Am besten vorab mit der Familie kommunizieren, um sicher zu sein.
Ich musste mich eigentlich nie um Ausgaben sorgen, was ein Vorteil war. Aber es war auch bedingt durch das niedrige Einkommen, das wir als Au-pairs hatten. 3 Familien zahlten mir das Ticket für den Nahverkehr. Die erste Familie tat das nicht. Ich musste es selbst zahlen.
Wenn Au-pairs ihre Stelle verlieren, stehen sie vor einer prekären Situation. Aufgrund ihres temporären Visums haben sie keinen Zugang zu Arbeitslosengeld oder anderen Sozialleistungen und dürfen auch nicht arbeiten. Das macht sie wirtschaftlich stark abhängig von der Gastfamilie und führt zu einem Machtungleichgewicht.
Young women everywhere, if you want to become au-pair, just remember my advice. Keep at hand some gin and ice.
Die Ausbeutung von Au-pairs in Deutschland geht über niedrige Löhne und mangelnden Schutz hinaus. Oft spiegeln sich neokoloniale Strukturen wider. Junge Menschen, meist Frauen aus dem globalen Süden, kommen unter dem Versprechen eines kulturellen Austauschs, werden aber als billige und schutzlose Arbeitskräfte ohne Arbeitsrechte behandelt. Diese Ungleichheit und Abhängigkeit kann sich auch hinter einer an sich freundlichen Fassade entwickeln.
Ich persönlich habe keine Diskriminierung durch die Familie erlebt. Was mir schwer fiel, war meine neue Rolle in der deutschen Gesellschaft zu akzeptieren. In Kolumbien war ich gerade als Ingenieur fertig geworden. Hier in Deutschland lernte ich eine neue Sprache und betreute Kinder.
Leider hatte ich Diskriminierungserfahrungen mit der ersten und dritten Familie. Sie machten sehr traurige Kommentare. Es fiel mir schwer, diese zu verarbeiten und sie als Diskriminierung zu erkennen. Angriffe oder Mikroaggressionen, Anspielungen, dass wir aus Ländern kämen, wo wir nichts zu essen hätten und deshalb hier sein. Diskriminierung, weil man die Sprache nicht spricht oder sich nicht wie gewünscht ausdrücken kann. Es gab auch viele Klassismus, besonders bei der ersten, sehr wohlhabenden Familien in Deutschland.
Das Au-pair-Programm in Deutschland wird als kultureller Austausch präsentiert, kann aber in vielen Fällen prekäre Arbeitsverhältnisse verschleiern. Junge Menschen aus Lateinamerika und dem globalen Süden arbeiten oft unter ungleichen Bedingungen ohne klare Rechte. In diesem Kontext zählt oft Glück mehr als rechtliche Sicherheit oder Arbeitsschutz. In Missbrauchs-, Ausbeutungs- oder Notsituationen kann man rund um die Uhr die Au-pair-Notrufnummer kontaktieren. 0800 110 287 247, eine Soforthilfe-Hotline des Bundesverbands Au-pair Society e.V. sowie kostenlose Migrationsberatungen in der Stadt.
Das war das Onda Info 618. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin!